Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live. Yeah. Well, I hear them singing in the streets, man. Jesus is alive. And all creation shouts aloud, man. Jesus is alive. Now surely we can all be changed, cause Jesus is alive. And everybody here can know. Sing about my Savior's love and the best thing that happened. It was the day I met you.
Grüß euch zum heutigen Jugendabend hier auf Radio Maria Österreich. Mein Name ist Ulrike Meyer. Es freut mich, dass wir verbunden sind, dass du eingeschaltet hast. Hast du denn schon einmal etwas vom Halo-Effekt gehört? Bei der Recherche für die heutige Sendung bin ich nämlich darauf gestoßen. Ich habe ein christliches Magazin aufgeschlagen und dieser Begriff beschreibt nämlich den Effekt, wenn Menschen durch ein auffälliges Merkmal von einer Art Heiligenschein umstrahlt werden, der sie perfekt erscheinen lässt und ihre negativen Eigenschaften in den ersten Momenten überblendet. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen äußerlich schönen Menschen seht. Ihr denkt vielleicht, dass diese Person fleißiger ist, erfolgreicher, intelligenter und vielleicht sogar auch sozial kompetenter. Und es gibt sogar eine Langzeitstudie aus 1995 von einer Uni in Florida, die besagt, dass schöne Menschen sogar mehr verdienen. Doch was steckt dahinter und was ist Schönheit überhaupt? Diesen Fragen gehen wir in der heutigen Sendung Expect nach. Zum Interview sitze ich heute Tini Birning gegenüber. Sie ist unter anderem Influencerin, Podcasterin und leidenschaftliche Christin. Grüß dich, Tini.
Hi, danke, dass ich heute hier sein darf, zu Gast im Studio. Sehr aufregend.
Stell dich gern mit ein paar Worten kurz vor.
Ja, danke. Also du hast mich eh schon gut vorgestellt. Meine Mama heißt auch Ulrike. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und was vielleicht noch fehlt, alles, was du benannt hast, das mache ich von Herzen gerne und einfach auch so. Aber wo ich arbeiten darf, was ich auch von Herzen gerne mache, ist als Redakteurin bei KTV. Das ist mein Hauptjob eigentlich. Und ja, das ist so das, was ich so mache von den Dingen. Und warum ich das Ganze mache, was vielleicht auch beschreibt, wofür mein Herz so brennt, ist, dass ich Jesus kennenlernen durfte in meinem Leben, relativ jung, mit 14. Ich komme aus einem Umfeld, wo ich nicht so christlich sozialisiert bin oder irgendwie nie eine christliche Gruppe hatte oder eine Gemeinschaft oder sowas oder eine Freikirche, sonst was. Und dementsprechend hatte ich viele Jahre so meinen Glauben für mich alleine gelebt und bin dann in den Ferien immer nach Bayern zu irgendwie Gemeinschaft Emanuel oder nach Österreich, zu euch nach Salzburg oder Wien oder so, wo es immer christliches Angebot gab. Genau, und habe mich dann irgendwie so durchgekämpft und bin dann aber irgendwann auch nach Augsburg gezogen zum Gebetshaus, war dann für ein Jahr in Salzburg bei der J9, die Jüngerschaftsschule für 9 Monate bei der Loretto-Gemeinschaft und dann eben auch für ein Jahr hier in Wien. Deswegen ist es schön, dass ich heute auch hier im Studio sitzen darf mit dir in Wien. Ist doch ein sehr vertrauter Ort. Hier war ich dann in der Operngasse. Und was mich halt so umgetrieben hat, seit ich Jesus kennengelernt habe, ist, ihn einfach mehr kennenzulernen. Und vor allem, und das entspricht einfach auch meinem Wesen, das zu teilen. Also ich liebe es, von Gott zu erzählen und die verschiedensten Plattformen dafür zu nutzen, um auf Jesus zu weisen. Das ist so mein Herzensanliegen. Also ich würde sagen, insgesamt bin ich einfach Missionarin im Herzen. So, genau.
Auf jeden Fall. Du sprudelst über, wenn er dir so zuhört. Sehr, sehr freudvoll. Eingangs habe ich die Frage gestellt, was Schönheit eigentlich ist. Vielleicht einmal kurz zum Wort selbst. Der Begriff stammt vom althochdeutschen Skoni ab, was so viel wie glänzend und scheinend bedeutet. Also man könnte sagen, dass uns etwas Schönes durch seinen Schein anzieht. Doch wer definiert, was Schönheit ist? Du, liebe Tini, bist viel auf Instagram unterwegs. Wie würdest du sagen, sieht die Gesellschaft Schönheit? Was zieht auch die Menschen heutzutage an? Wem folgen sie?
Spannende Frage. Du steigst direkt richtig tief ein. Also ich muss sagen, bevor ich auf deine Frage sehr gerne eingehe, ich finde es voll spannend, die Definition. Ich kannte es vorher nicht, also ich lerne auch hier viel von dir. Und vor allem dieses, wie hast du es gerade benannt, ein Glanz, der durch etwas durchscheint oder so. Ne? Also man ahnt etwas, man sieht aber nicht das Ganze. Und ich finde, das beschreibt für mich auch voll Gott. Also Gott ist, glaube ich, so der Schöne, das Schöne. Und ihn würde ich genauso beschreiben. Also irgendwie, wir sehen ihn nicht so richtig, aber wir erkennen immer wieder so einen Abglanz. Es scheint immer wieder mal hier und da was durch. Und ich glaube, dass Menschen intuitiv, also jeder, auch ein Atheist, ich glaube, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass wir uns intuitiv als Geschöpfe Gottes danach sehnen, Gott zu erkennen. Eigentlich im Letzten danach sehen, Schönheit zu erkennen, und uns zieht das an. So wie die Blumen sich immer ausrichten nach Sonnenlicht, so richten wir uns, glaube ich, intuitiv aus nach was Schönem. Und wegen Instagram, weil du gefragt hast, also meine Wahrnehmung, aber das muss nichts heißen, ist, dass Menschen sich sehnen nach was Echtem auf Instagram. Also gar nicht mal so, wie man vielleicht meint, dass alles immer nur mit 15 Filtern irgendwie erst schön wird oder das ist irgendwie das Tolle, das Attraktive, das Ideal. Mein Eindruck ist, dass eigentlich in Wirklichkeit die Menschen das viel schöner finden, wenn etwas echt ist. Und ich glaube auch, dass Menschen das intuitiv spüren. Also ich glaube, man folgt nicht den durchgestylten Profilen, die irgendeine Marke groß machen wollen, sondern ich glaube, heute folgen wir Personen, die wir irgendwie spannend finden, wo wir irgendwas erkennen, was vielleicht auch so einen Schimmer hat von was Echtem, was Wahrem, was Gutem. Und das ist so meine Beobachtung. Also ich glaube, wir sehen uns alle nach dem Schönen, und das spiegelt sich jetzt auf Instagram so in Authentizität.
Ja, auf jeden Fall. Aber würdest du auch sagen, es gibt dennoch Menschen, die, weil du gerade eben echte Menschen angesprochen hast und eben filterlos, glaubst du nicht, dass es auch so ein Sehnen gibt es nach Perfektion, nach immer mehr, nach ja, vielleicht auch nicht genug sein? Wie merkst du da was?
Mhm. Ja, voll. Also ich glaube, und das kommt jetzt aus meinem christlichen Weltbild heraus, dass wir als Christen ja eine neue Schöpfung geworden sind. Und der Heilige Geist in uns ist irgendwie lebendig und aktiv geworden, aktiviert worden. Und wir haben sozusagen, da spricht ja auch die Bibel vom neuen Menschen, und es gibt den alten Menschen. Und der alte Mensch stirbt, und in der Taufe kommt dieser neue Mensch, der Erlöste durch Christus. Und ich glaube, dass in uns aber ein Leben lang ein Kampf auch ist zwischen dem alten Menschen und dem neuen. Und der alte Mensch ist wie so fleischgeleitet, der sehnt sich nach dem höher, weiter, schneller. Und der neue Mensch in uns, wo der Heilige Geist einfach aktiviert worden ist, der sehnt sich nach dem schönen, wahren Guten, letztendlich nach Gott. Und ich glaube, dass in uns so ein geistlicher Kampf ist und dass das auch das alltägliche Leben eines Christen beschreibt, dass wir in einem geistlichen Kampf sind und dass in uns auf jeden Fall die Tendenz ist, dass wir uns nach dem Makellosen sehnen, nach dem Faszinierenden, was irgendwie auch so ein bisschen die Sünde, die ist auch manchmal total faszinierend und viel prickelnder als vielleicht das Fromme. Und ich glaube, wenn wir das so empfinden, dann sind wir in dem Moment so fleischgeleitet, so der alte Mensch, der sich selbst verwirklichen will. Und ich glaube aber auch, dass wir je geistlich reifer wir werden, dass man irgendwann plötzlich merkt, boah, das, was ich früher toll fand an der Sünde, das stößt mich irgendwie plötzlich ab. Ich glaube, Menschen, die so einen geistlichen Weg gehen, die kommen irgendwann an einen Punkt, wo sie wie so der Flyer, oder nicht der Flyer, wie sagt man, der Schein, der Schleier wollte ich sagen, genau, der wird weggenommen und man erkennt irgendwie mehr, was wirklich schön war und gut ist. Und ich glaube, dass wir beides in uns haben. Also wir können, je nachdem, was wir kultivieren, was wir nachgehen, dem Fleischgeleiteten, dem Egozentrierten, wo wir uns selber vergleichen, uns perfektionieren wollen, in so eine Sklavenhaltung vielleicht auch kommen, um es krass zu sagen. Aber dass wir auch in der Lage sind, gerade durch den Heiligen Geist in uns, uns nach dem zu sehnen und das auch zu identifizieren, was irgendwie wirklich schön war und gut ist und echt ist und geheiligt auch ein Stück weit.
Ja. Du hast gesagt, du bist eigentlich gar nicht so unbedingt christlich aufgewachsen, aber wie hat sich dann für dich diese Sehnsucht entwickelt, oder was war das, wo du gesagt hast, na, da ist wirklich Schönheit drinnen?
Mhm. Ja, gute Frage. Also ich weiß noch, dieser Moment, als ich 14 war in Altötting bei der katholischen Gemeinschaft Emanuel, auf eine Einladung hin bin ich dort hingekommen, reingeraten mehr oder weniger. Ich kannte vorher die Gemeinschaft Emanuel nicht und auch nicht irgendwie die Spiritualität, und habe dort mich auf das Programm eingelassen. Ich bin ohne Freunde oder so dahin gefahren, habe also dementsprechend offen sein müssen und dann auch eben schnell Anschluss gefunden. Das war echt schön, auch im Nachhinein, weil ich glaube, über die Beziehung konnte ich mich auch öffnen und einlassen auf das Geschehen dort. Und ja, wurde dann so mitgenommen und habe das beobachtet. Da war Lobpreis, da waren verschiedene Elemente und ich fand das schön. Ich fand das spannend, das hat mich angezogen, ich war sehr interessiert. Ich habe nicht mitgemacht, weil ich das höchstens mal irgendwann so, ach ja, ich mache so auch mal so ein bisschen die Hände hoch und ein bisschen nett hier, ich lasse mich mal so treiben, aber nicht so, auch nicht unauthentisch, nicht aufgesetzt, sondern einfach nur so, wow, ich mach mal da mit, aber ich verstehe es nicht. Und ich glaube, was mich angezogen hat, war eben das Echte, da war irgendwas, das hat nach, das war rein, das war schön, das konnte ich intuitiv spüren, auch wenn ich es nicht benennen konnte. Und es hat mich bewegt, dem weiter nachzugehen. Und Tag 5 war dann der Barmherzigkeitsabend, also der Anbetungsabend vor der Eucharistie. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal die bewusste Entscheidung getroffen habe, innerlich jetzt auch zu beten. Vorher habe ich vieles beobachtet und so ein bisschen imitiert. Und da habe ich dann mich wirklich ehrlich geöffnet und gebetet. Und ich weiß noch, dass ich dann die Eucharistie so angestarrt habe, weil ich irgendwie dachte, das ist jetzt hier das Allerheiligste, was auch immer das bedeutet. Und das ist jetzt irgendwie das Besondere hier. Und ich konzentriere mich jetzt ganz stark auf die Eucharistie. Und mit 14 einfach so ganz im Kinderglauben versucht, das mal alles so zu verstehen. Und gesagt, wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann lass mich dich irgendwie erleben. Und ich weiß, dass ich in dem Moment ein ganz offenes Herz hatte und innerlich total losgelassen habe und wirklich erleben durfte, es war eine emotionale Erfahrung für mich, dass da eine Antwort kam, dass da eine Berührung war. Und wenn man das so erzählt, dann ist das wie, ah, das ist sowas Intimes, Heiliges, was mein Leben verändert hat. Das erkenne ich an der Frucht von meinem Leben. Seitdem gibt's ein Vorher und Nachher. Dass es fast zu schade oder zu kostbar ist, das hier so in Worte zu fassen, ja, weil das keiner verstehen kann, was da innerlich passiert. Ja. Ich weiß nur, dass ich einfach einem Du begegnet bin. Etwas, das mich... Das Bild dazu, was ich habe das mal versucht in ein Bild zu fassen, war wie so ein Löwe, der majestätisch ist, der mir plötzlich nahe kommt, der sich mir offenbart als Majestät und der kommt mir so nah und meine natürliche Reaktion ist, mich zu verstecken, mich zu verkrümmen, Angst zu haben, wenn er mir nahe kommt, weil er wuchtiger ist, als ich es bin. Und dieses Gefühl von, ich wehre mich nicht und er tut mir nichts, aber er kennt mich ganz, er schaut mich an und findet das schön, findet das gut. Und ich habe irgendwie so Jesus erlebt. Plötzlich war wie, boah, der ist heilig. Ich reagiere auf ihn mit Anbetung. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Moment dann ganz doll geweint habe. Da kam irgendwie so eine ganz tiefe Emotion von Liebe und Annahme und erkannt sein. Und kurz darauf, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, wie das zeitlich war, bin ich beichten gegangen. Und das war ein ganz tiefer Wunsch, dass mir plötzlich klar war, ich möchte aufräumen. Ich möchte irgendwie klären. Mir ist plötzlich auch bewusst geworden, was nicht gut in meinem Leben ist. Und das war vorher gar nicht da. Und plötzlich kam so eine Erkenntnis auch, finde ich auch sehr spannend. Mit dieser Begegnung mit Jesus kam eine Erkenntnis von gut und schlecht, von einer Unterscheidung. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war der Schleier weg und ich konnte irgendwie anfanghaft natürlich. Und das heißt auch nicht, dass ich seitdem holy bin, sondern das war der Beginn, die Gnade am Anfang. Und da weiß ich noch, dass das, was mich in den Bann gezogen hat, war dieses Gefühl und diese Gewissheit. Und auch dieses Gewissen plötzlich, es gibt was Schlechtes, was falsch war, wo ich Versöhnung brauche. Und das ist wie so, ich habe was Schönes erkannt und im Angesicht, oder wie du auch vorher definiert hast, im Antlitz dieses schimmernden Schönen, konnte ich plötzlich das Schöne von dem Nicht-Schönen scheiden, unterscheiden. Verstehst du, was ich meine? Also so irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte finde, das zu beschreiben, aber es war wie so eine Offenbarung vielleicht da.
Ja, doch. Also es ist auf jeden Fall sehr anrührend und da merkt man deine Authentizität, wie wir das gesagt haben. Also wirklich, ja, ganz nah einfach hast du uns jetzt mitgenommen in die Begegnung mit Gott. Du hast ihn auch beschrieben als Schönheit, als der, der wahr ist und der gut ist. Mhm. Wie sieht Gott sonst noch Schönheit? Wie drückt Gott vielleicht auch die Schönheit aus, vielleicht auch hier auf Erden?
Mhm. Also alles, was er geschaffen hat, war sehr gut. Hat er selbst festgelegt, alle seine Geschöpfe, alle. Und oft haben wir in der Gesellschaft vielleicht eine Vorstellung, was schön ist, was nicht gut ist, was erfolgreich ist, was nicht erfolgreich ist. oder was gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, das ist dann total mit einer menschlichen, leistungsorientierten Perspektive definiert. Wir haben doch auch diesen Slogan Sex Sells. Also alles, was irgendwie besonders so ist, das verkauft sich, das erregt Aufmerksamkeit und das finden wir dann irgendwie gut und das pushen wir. Und ich glaube aber, dass das voll menschlich und verzweckt ist und auch teilweise sehr pervertiert. Weil ich glaube, Sünde kann auch was Attraktives haben, es ist aber eine Fake-Faszination. Und das eigentlich Faszinierende ist eigentlich Jesus. Und er ist der eigentlich Schöne, weil er ja der Schöpfer von allem ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne das aus meinem Leben, dass mir dann Jesus aber harmlos vorkommt. Es gibt diese Phasen, wo ich in meinem geistlichen Leben lau werde, wo ich irgendwie so wie Kirche plötzlich wieder langweilig finde oder unattraktiv, ist ja auch so ein Wort, wir müssen Kirche attraktiv gestalten und so. Und wo ich manchmal hinterfrage oder wo ich erstmal dann in den Momenten wieder anfällig werde für Sünde und plötzlich das faszinierend finde. Und dann aber irgendwann, wenn Gott gnädig ist, wenn ich mich ihm zuwende, wenn ich umkehre, wenn ich beichten gehe oder so, von meinen eigenen Wegen wieder mich abwende, dass ich dann plötzlich wieder erkenne, boah, Jesus ist der, wenn er mir harmlos vorkommt, dass ich in meiner Perspektive, in meiner Definition von Schönheit, irgendwie da kam dann was Verdrehtes rein. Das heißt, ich glaube, meine Gefühle, was ich gut finde, was ich attraktiv finde, definiert nicht, was schön ist, sondern ich glaube, dass Gott der Schöne ist. Und wenn mir Jesus harmlos vorkommt, dann brauche ich neues Feuer durch das Holz der Erkenntnis. Das hat Hans Urs von Balthasar mal gesagt, ein Theologe, und das finde ich ist sehr wahr, weil das Schöne ist objektiv. Weil Gott ja auch objektiv ist. Es ist eine Wahrheit. Die Schöpfung ist objektiv. Das ist auch materiell. Das ist greifbar. Das ist nicht mein Gefühl. Weil ich und meine Wahrnehmung können total verdreht sein. Aber Gott ist derselbe. Der vor mir ist, der nach mir ist, der immer ist. Und der definiert was Schönes. Und was er sagt, was Schönes, ist schön. Und er sagt, die Schöpfung hat er gemacht und die ist sehr gut. Und dazu gehören du und ich und jedes Geschöpf.
Ja, also das müssen wir jetzt noch einmal nachspüren, was das alles bedeutet. Ich fand es gerade so schön, dass du gesagt hast. Also es gibt etwas unantastbar Wahres und Schönes, etwas, also Gott, und dass es in uns ist, wenn etwas verdreht ist, sozusagen, das ist besser ausgedrückt, aber dass wir einfach nochmal nachspüren müssen und dass das Schöne immer da ist, aber vielleicht einfach nur unsere Sicht darauf nicht ganz so klar ist. Und ich würde sagen, wir spüren jetzt wirklich kurz ein bisschen nach, hören ein sehr ruhiges Lied, perfekt passend dazu von Michael Patrick Kelly, So Beautiful.
Stone reflects your heart. Oh, gentle lover in the art, see in the dark. Oh, little diamond, shining star. I see you now. Oh, bitter truth in your eyes. You clear the chaos. Oh, day of days, night of nights.
der Herr, der das Chaos wieder richtet, der Klarheit schafft, der einen klaren Durchblick wieder gibt und der einfach scheint in all der Nacht, in all dem Dunklen, eben in all dem Chaos, der unsere Augen einfach wieder auf ihn richtet, der wunderschön einfach ist, drückt Michael Patrick Kelly so wunderbar aus. Wir haben jetzt schon sehr viel über Schönheit gesprochen, auch über deinen Weg so ein bisschen zu Gott, deine ganz tiefe Berührung. Bestimmt kennst du das Sprichwort auch, wahre Schönheit kommt von innen. Jetzt würde mich interessieren, denkst du, beeinflusst die innerliche, also die charakterliche Schönheit, die Schönheit der Seele, auch unser äußerliches Erscheinen, unser äußerliches Auftreten, hast du da Erfahrung?
Das glaube ich total. Mutter Teresa fällt mir da ein. Also Mutter Teresa, eine, ich sag jetzt mal, wie ich sie in Erinnerung habe, eine alte Frau mit runzligen Falten und schön wie fast keine zweite auf einer gewissen Weise, weil sie einfach so mit ihrem Leben das Schöne, das Wahre und das Gute sucht. Und ich glaube, dass das einfach total ein gutes Beispiel dafür ist, was charakterliche Schönheit mit dem Äußeren macht. Also jemand, der wirklich sein Leben ausstreckt, danach zu dienen, sich hinzugeben, aber aus einem Empfangen heraus, weil sie ja auch jeden Tag immer eine Anbetung hatte. Und dann haben die Schwestern ja irgendwann mal gesagt, oh, wir haben so viel zu tun, Mutter Teresa, wir können wir mal die Anbetung auf eine halbe Stunde verkürzen oder nur noch jeden zweiten Tag. Und Mutter Teresas Reaktion soll wohl gewesen sein, also wenn wir so viel zu tun haben, dann lass uns anstatt einer Stunde täglich 2 Stunden täglich anbeten. Und das ist doch so, wenn man das schon hört, und wir als Christen, die wir Jesus lieben, finde ich, spüren intuitiv, das ist Güte, das ist Schönheit und das Wahre, wonach sie sich ausstreckt. Und das spiegelt sich so in ihrem Leben und auch in ihrem Gesicht wieder, finde ich. Und in dem, wie sie was sagt, das hat, ja, es gibt auch so Menschen, die bringen was mit, die müssen noch gar nichts sagen und die strahlen was aus.
Ja. Ich finde auch Anmut, so ein Wort, das da vielleicht dazu passt. Also so ein edles Erscheinen.
Perfektes Wort. Genau das trifft es.
Ja. Du hast gerade gesagt, Menschen, die sich ausstrecken, die auch eben schöne, wahre, gute suchen. Aber nur suchen allein genügt aber vielleicht auch nicht, oder? Ich kann mir vorstellen, dass man dann vielleicht schnell auch ein Gefühl der Ohnmacht, wenn man nur sucht sozusagen, ein Gefühl der Ohnmacht kommt, vielleicht auch ein bisschen Verzweiflung. Und das ist dann vielleicht auch wieder etwas, was eben nicht schön macht.
Ja.
Also man muss auch einen Schritt irgendwie weitergehen, sicher immer sich danach ausstrecken, aber eben auch, wie du sagst, Anbetung oder wirklich Gott begegnen. Mhm. Gibt es weitere Tipps, wie man innerlich schön wird, vielleicht auch rein wird?
Ja, gutes Wort, Reinheit. Weil Reinheit des Herzens ist doch das, was schön ist, wiederum, genau. Oder auch die Beichte, die ja rein machende Gnade auch ist. Ich sage immer, die Beichte ist zum Beispiel also das Sakrament, wo ich quasi den Beauty-Salon der katholischen Kirche betrete, weil es schön macht, weil es rein macht. Tipps. Also zum Beispiel eine Freundin von mir, die hat letztens gesagt, das fand ich total spannend, das Schöne ohne die Suche nach dem Wahren darin ist Kitsch. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend. Das hat mir geholfen, nochmal zu reflektieren, was ist wirklich schön oder rein, wie du sagst. Weil ich kenne das auch manchmal. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich mag es voll, mich zu schminken oder Mode und kreativ mich auszudrücken, die Haare zu stylen. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt so die Frisur mache? Wie sieht das aus, wenn ich jetzt den Lidschatten drauf mache? Also ich bin in dem Punkt so ein bisschen Klischee-Mädchen. Und da zum Beispiel merke ich manchmal, wenn ich mich da so verzettel oder dann auf YouTube mir so YouTube-Tutorials anschaue über Make-up und dann plötzlich so da meine Zeit so investiere, dann merke ich selber, wie ich mich selber anschaue unter diesem, was sieht jetzt optimierend und gut aus und wie das dann manchmal hohl wird und mich auch plötzlich so innerlich leer zurücklässt. Und das ist doch dann letztendlich nur noch kitschig, wenn meine Ausstrahlung dann irgendwie fehlt, weil ich mich so verzettel in Äußerlichkeiten. Und das Gefühl, was ich von mir selbst kenne, also ich möchte niemanden ankreiden, ich kenne das alles von mir selbst, ich sage das alles zu mir selbst, beobachte ich aber auch sehr verstärkt so in auf Hollywood oder so, wo Menschen dann ganz viele Schönheitsoperationen machen oder irgendwelche Eingriffe und viele von denen, die eigentlich ja die schönen Leute sind in unserer Welt, die schönen und reichen, sagen aber von sich selbst, dass sie was an sich ändern würden. Und da merke ich so, ja, das macht irgendwie Sinn, wenn man sich nur in so Äußerlichkeiten und Selbstoptimierung verzettelt, ohne, also dieses Schöne, vermeintlich Schöne, ohne die Suche nach Wahrheit darin, nach Substanz darin, nach der Güte darin, dann wird's kitschig und dann bleibt man leer zurück. Und dann wird's pervertiert, weil schön ist ja nicht, wenn die Nase operiert ist, sondern schön ist doch, wenn ein Mensch, wenn eine Seele Fleisch wird. Vielleicht ein Satz dazu, der es jetzt noch zusammenfasst, den habe ich mal gehört. Hoffentlich kriege ich ihn jetzt spontan zusammen, aber wirklich attraktiv, also nicht von mir der Satz, ich weiß auch nicht mehr von wem, wirklich attraktiv ist nicht ein nackter Körper, sondern eine fleischgewordene Seele. Und das drückt vielleicht das aus, was schön ist letztendlich. Also der ganze Mensch, der ja Körper, Geist und Seele ist. Und nicht nur, ich schaue das eine an und vernachlässige das andere oder so.
Ja, also wirklich komplett gut auf den Punkt gebracht, nach außen gekehrte, ja, nackte Seele, fleischgewordene Seele, hast du viel besser gesagt. Ich habe auch einmal eine Definition gehört, Schönheit ist sichtbare Liebe, auch sowas ganz, ganz Tiefes. Ja, wir möchten noch doch mal einen Schritt auch nochmal zur Oberfläche kommen. Mhm. Du hast nämlich gerade Hilfestellung fürs Herz, für die Seele gegeben. Wie kann ich jetzt nach außen hin wirklich auch Schönheit vermitteln? Gleich die Frage, die dann damit herkommt, ist es überhaupt wichtig, sich schön zu kleiden? Du hast gesagt, Schminken, Stylen, das ist eigentlich was du wirklich gern machst. Daraus könnte ich jetzt schließen, es ist auch wichtig, wie man aussieht, aber gerade in christlichen Kreisen kursiert es, dass das Äußerliche nicht so wichtig ist. Mhm. Was meinst du dazu?
Mhm. Ja, guter Punkt. Mir fällt jetzt sofort ein Kumpel von mir ein, ein Freund, der immer schon die Franziskaner cool fand, weil die leben ja auch Armut stark und eben, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, dieses Unästhetische, dieses, was jetzt nicht so voll schön auf dem ersten Eindruck aussieht. Und ich fand immer, wenn er, also dieser Freund von mir, der hat auch so voll das Herz für Menschen am Rand der Gesellschaft. Und wenn er so total in seinem Element war, auf der Straße mit Obdachlosen ins Gespräch kommt oder bei den Bronx Brothers irgendwie da Kontakte hat und da mal mitlebt, fand ich immer, das war schön. Das ist ja eigentlich ein Ort, der unästhetisch ist. Irgendwie Obdachlose oder so. Oder irgendwie so, ne, so dieses, was eben nicht so sich rausputzt. Und ich fand aber schön war, wenn er so ganz in seine Berufung gekommen ist. Und irgendwie einen Obdachlosen, den man irgendwie gerade wahrnimmt, dem man was Gutes tut, dem man anblickt und seine Würde zuspricht, wenn der dann reagiert und strahlt, dann sehe ich Schönheit inmitten von Staub und Asche. und gleichzeitig für mich persönlich ist es aber auch auf der anderen Seite schön, wenn ich Menschen sehe, die sich irgendwie toll kleiden oder die sich herrichten, weil ich finde, da wird ein Mensch, der das tut, der schmückt sich. Und ich finde, das hat auch einen Wert. Das spiele ich jetzt gar nicht aus gegenüber der Armutsbewegung oder so, wo man das verwirft und bewusst keinen Wert darauf legt. Beides, finde ich, kann total schön sein, dass ich betone was und unterstreiche was Äußerliches oder ich lasse es total hinten an und gehe ganz weg von mir. Beides ist zutiefst schön und spiegelt doch auch zutiefst Jesus. Also von ihm zum Beispiel am Kreuz wird ja gesagt von Jesus im Alten Testament, in Jesaja oder so, er war von keiner schönen Gestalt. Er ist total in den Leidensweg gegangen. Er hat sich verspotten lassen. Er wurde verunstaltet und ging ja bis aufs Äußerste. Das Kreuz hat ja nichts mit Schönheit zu tun. Und doch hat es mit Schönheit zu tun, weil darin plötzlich Liebe sichtbar wird. Also so ein bisschen, man muss da irgendwie durchsteigen. Und das, finde ich, beschreibt es. Innere und äußere Schönheit geht zusammen. Aber jetzt nochmal zu der Oberfläche, da waren wir ja jetzt. Das, finde ich, hat auch total den Wert, weil wir sind ja auch, und das ist auch eine Dimension vom Evangelium oder von dem, wie Gott uns ja sieht, wir sind die Braut und er ist der Bräutigam. Und so Merkmale von Braut und Bräutigam ist, dass sie sich herrichten, dass sie sich vorbereiten, dass sie auf ein Fest gehen, dass sie dass die Braut sogar geschmückt wird. Und das dürfen wir auch spiegeln. Dass es uns nicht egal ist, dass die alte Couch noch für die Kirche gerade so reicht, sondern das hat einen Wert, habe ich versucht zu erklären. Aber auch dieses, nee, für den Herrn, für die Braut Jesu, für die Kirche ist eigentlich nur das Beste gerade genug. Und beides hat Platz. Und ich persönlich bin auch durch beide Phasen gegangen. Das erzähle ich vielleicht ganz kurz. Ich bin durch die Phase gegangen von, hey, ich schmink mich, ich finde das toll und ich krieg dadurch Anerkennung und deswegen schminke ich mich erst recht und deswegen schminke ich mich, weil ich mich auch ungeschminkt gar nicht mehr schön finde. So ein Extrembeispiel, was aber eigentlich total normal ist in der Gesellschaft. Also vielen geht es so. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich eben, wie ich eingangs sagte, nach Augsburg gegangen bin, ins Gebetshaus und dann meine Jüngerschaftsschule in Salzburg und dann in Wien das Jahr, wo ich so 3 Jahre raus war aus meinem normalen Kontext und mich habe voll eingelassen auf ein neues Umfeld, auf so einen neuen, Jesus, ich erwarte jetzt alles von dir, ich suche nur dich, ich verlasse mein Elternhaus und so ein bisschen radikale Phase in Anfang meiner 20er so, jetzt bin ich 28. Und ich weiß noch, dass ich mich dann gar nicht mehr geschminkt habe. Ich hatte immer lange blonde Haare, die habe ich mir dann abgeschnitten. Und ich hatte auch gern mal so Strähnen und so. Und das habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Und ich hatte auch so eine, ich sag jetzt mal so liebevoll gemeint, so eine Öko-Phase. Und das war so eine Zeit, wo ich echt so gesagt habe, Jesus, ich will meinen Wert abhängig machen von dir und nicht von äußerlichen Merkmalen. Und dann kam aber eine Zeit, wo ich gemerkt habe, irgendwie fehlt mir das. Ich mag das aber, mich auch herzurichten und auch schminken und was zu unterstreichen und mich darin irgendwie wohlzufühlen. Und auch, genau, und dann habe ich mir das so ein bisschen wieder zurückerobert, aber nicht mehr, und das war der Unterschied. Vorher war es aus einem Minderwertigkeitsgefühl heraus und heute ist es vielleicht auch noch ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl, aber weniger. Und ein bisschen mehr aus dem, ich brauch's nicht. Ich weiß ja, die Jahre, die ich das nicht mehr gemacht habe, dass ich auch so in den Augen Gottes schön bin und dass Schönheit was anderes ist als eine äußerliche Fassade. Dass sie von innen kommt, aber sich äußerlich unterstreichen darf. Und das ist eine andere Perspektive und die habe ich für mich persönlich so in meiner Entwicklung, meiner Jugend und darüber hinaus einfach so, das war meine Reise. Und heute mache ich das alles total gerne und ich denke mir auch, ich nutze das auch, ich arbeite im KTV, im Fernsehen und ich freue mich dann immer, weil dann habe ich auch immer einen Grund, mich zu schminken und mich herzurichten. Und es ist ja auch schön, ich nutze das auch, dass Leute dann darauf mehr reagieren, weil Menschen reagieren auf Menschen und auf, wenn jemand sich herrichtet, wenn man eine Braut sieht, dann schaut man hin. Den Bräutigam nimmt keiner wahr, aber die Braut ist geschmückt und schön und das genieße ich auch und da darf ich auch lernen, geläutert zu werden und reiner zu werden immer mehr, aber das bin ich sicher noch nicht. Also ich würde immer noch sagen, ich definiere mich bestimmt auch ein Stück weit dadurch, aber solange ich darin authentisch bin und mir das nicht vormache, dass ich ja so frei davon bin, finde ich sogar schön, dass ich in meiner Zerbrochenheit mich trotzdem von Gott verwenden lassen darf und das Ehrliche damit ist, glaube ich, das Schöne.
Ich würde sagen, es ist wieder Zeit, ein bisschen dem nachzugehen, was du so Schönes sagst und auch nachzuspüren, wo bin ich da, wo stehe ich da gerade, was möchte ich vielleicht, wie schaut meine innerliche Schönheit aus, aber vor allem eben auch kehre ich sie oder unterstreiche ich sie durch mein äußerliches Auftreten. Bin ich so weit, dass ich sage, ich trete ein bisschen in dieses Brautsein, Braut Christi ein. Spüren wir ein bisschen nach Mercy Me mit Hello Beautiful.
No more, I quit. I've had enough. I wasn't made for this. To all the lies that have tried to cripple me with doubt, I think it's time to say goodbye. I know who I am now. Part of me says I'd be smart to walk away. Sound of me walking out of this prison cell that I've come to know so well. I used to play the victim, singing, take these chains from me.
Lord, just so you know, there will come days again, wrestling not to believe the things you say I am. When I've forgotten what's inside and who I'm meant to be, I'm reminded what's inside has not forgotten me.
Hello, beautiful. Auch du, der du da jetzt zuhörst, ja, du bist wunderschön von Gott gedacht. Du bist auserwählter Lieblingsheiliger und du bist geliebtes Königskind. Einen unfassbaren Wert hast du. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Und wie wir es gerade auch im Lied gehört haben, wenn Mercy Me singt, there will come days again, wrestling not to believe the things you say I am. Also es werden wieder Tage kommen, wo wir damit kämpfen, dass, ja, dass wir das wissen, dass Gott uns liebt. Daran zweifeln wir immer mal wieder. Und ich glaube, daran zweifeln wir auch vor allem, du hast zuerst schon von Schönheits-OPs in Hollywood gesprochen. Du hast von Filtern gesprochen, gerade eben auf Instagram oder Snapchat-Filter. Gerade wenn es zu solchen Momenten kommt, wo wir über OPs nachdenken. Ich frage mich, woran erkenne ich, ob ich durch Social Media ein verzerrtes Schönheitsideal habe, Schönheitsbild? Du hast zuerst auch davon gesprochen, wenn es eine Suche ohne Substanz gibt.
Mhm. Ja, also mir ist mal aufgefallen, als ich mich so in den Spiegel angeschaut habe, ganz so wie ich bin, ohne dass ich lächle oder dass ich strahle, sondern ganz normal. Dann, und das ist jetzt nichts, was auf mich nur zutrifft, sondern das ist generell so. Wir Menschen halten das eigentlich gar nicht aus. Wenn wir die Kamera auf uns selber richten im Selfie-Modus und gerade so aus Versehen draufdrücken, dann denken wir, oh, schnell weg. Weil wir Menschen uns, wie wir eigentlich sind, oft, wenn wir uns selbst so ansehen, gar nicht richtig aushalten. Weil man vielleicht auch schon so gewöhnt ist an das Perfektionierte auf Postern, Plakaten, Screens. Und das ist der Moment, wo ich immer wieder erschrocken bin. Oder ich bin jetzt 28 und ich weiß noch, so mit 25 fängt es bei Frauen an, dass man nicht reifer, also dass man reifer wird eh, aber dass man so ausgereift ist und ab dann ist eher so, dass wir abbauen. Also dass man Falten bekommt und so. Und ich merke das bei mir auch. Also ich habe so eine ausdrucksstarke Mimik auch. Also wenn ich so lache, dann kriege ich so Lachfalten und so, wenn ich so grinse. Und dann ist mir das mal aufgefallen, so irgendwie, wenn ich mich so anschaue, ach, weiß ich gar nicht. Und das sind die Momente, wo ich dann merke, Moment, ich bin wunderbar geschaffen. Gott hat mich wunderbar geschaffen. Und wenn ich das plötzlich kritisch anschaue oder mit so einem strengen Auge, mit so einem Vergleichsauge, und Vergleich ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr. Also das will ich von vornherein lassen. Ich habe mich jetzt auch entschieden, ich werde es voll annehmen, wenn ich faltig werde, dann werde ich immer mehr wie Mutter Teresa und das ist wunderschön. Und das ist übrigens auch ein Wert. Ich bin vom Leben gezeichnet. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich war zornig und das wird sich in meinem Gesicht spiegeln, je älter ich werde. Und es darf so sein. Weil, und das frage ich mir, was möchte ich eigentlich mitgeben? Was möchte ich der nächsten Generation mitgeben? Und ich möchte das authentisch sein, dass wir von innen schön sind, dass das auch unser Gesicht gezeichnet sein darf von dem, was wir erlebt haben, was uns gezeichnet hat im Leben, dass das ein Wert ist und dass das echt ist und dass das schön ist und dass Gott sagt, es ist sehr gut. Und da mich immer wieder auch von diesem gesellschaftlichen, das, womit wir uns so fühlen, das prägt ja dann auch unser Denken und unser Handeln und unser Fühlen. Und da immer wieder zu wissen, hey, es ist nicht egal, wie ich meine Zeit investiere. Wenn ich mir immer angucke, wie perfekt andere sind, dann werde ich, das ist einfach ganz normal, plötzlich anfangen, das auch als normal zu empfinden. Und da immer wieder rauszusteigen und für mich klarzumachen, ich widersage den Ansprüchen dieser Welt. Und ich glaube, dass das Christentum etwas ist, was kein Selbstläufer ist, sondern was proaktiv ist. Nachfolge bedeutet, ich entscheide mich proaktiv, Stimmen dieser Welt zum Trotz. Und das ist, glaube ich, manchmal, wo wir so in unserem Christentum hier im deutschsprachigen Raum so denken, ach, das ist ja mit Gutsein getan und am Ende ist es die Barmherzigkeit Gottes, die uns in den Himmel führt. Und ich denke mir so, nee, eigentlich ist das Evangelium, hey, ein bewusster Schritt, ein Widersagen von gesellschaftlichen Zwängen vielleicht in gewissen Maßen, wo es nicht uns zum Leben und zur Schönheit führt. Und dann zu bekennen, also zwei proaktive Schritte, widersagen und bekennen, was sein Wort über meinem Leben ist. Und das höher achten, auch wenn ich es nicht fühle. Aber womit ich mich fülle, das wird zu meinen Gefühlen. Damit werde ich übereinstimmen. Also das finde ich total entscheidend an dieser Stelle. Womit wir uns füllen, das prägt unser Weltbild, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen. Und ich glaube, ist es an mir selbst, proaktiv Gestalter meines Lebens und Akteur meiner Gedanken zu sein und eben mit den Gedanken Gottes übereinzustimmen und den Gedanken der Welt zu widersagen.
Ein letztes Wort noch oder eine letzte Frage. Du hast von Gottes Wort über uns gesprochen. Wie erkenne ich jetzt, wie Gott mich sieht, warum ich für ihn schön bin? Vielleicht gibt es auch Bibelstellen, die dir besonders gut gefallen. Wie können wir uns da stärken?
Ja, also eine Bibelstelle, die ist schon gefallen, die ist einfach so sehr bam, prägnant. Gott sah, dass es gut war. Und das ist einfach Punkt. Das steht über meinem Leben, egal in welcher Situation ich bin. Ich bin sein Geschöpf und ich bin wunderbar geschaffen. Es gibt ganz viele Bibelstellen, auch zum Beispiel, wo es heißt, schon im Mutterleib habe ich dich geformt. Wir sind so richtig auserwählt und gestaltet. Wir sind ein Kunstwerk Gottes. Oder eben auch, als ich noch sein Feind war, als wir Menschen noch seine Feinde waren, gab Jesus sein Leben für uns hin. Also im Kreuz steckt für mich auch so viel Wert und Würde für meine Person. Und all die Bibelstellen, die irgendwie beschreiben, was für einen Wert ich habe und wie Gott mich liebt, die beschreiben auch, wie schön ich in seinen Augen bin. Und natürlich das Hohelied. Das ganze Buch Hohelied in der Bibel, das beschreibt, wie der Bräutigam seiner Braut nachläuft und wie er sie schmückt, wie er sie durch dunkle Nächte führt als Metapher für schlechte Zeiten und wie er sie zur Reife führt. Und es hat auch einen Wert für Gott, dass wir einfach auch in eine Reife kommen. Und das geht auch durch unschöne Phasen, durch unschöne Gefühle hindurch. Die Bibelstellen, die übers Läutern sprechen, dass wir auch gereinigt werden. Also da könnte man, glaube ich, aushören, aber so konkrete Bibelstellen fallen mir jetzt dazu nicht so ein. Aber diese Szenen in der Bibel, glaube ich, beschreiben auch, was letztendlich Schönheit ist und wofür wir geschaffen sind.
Vielen lieben Dank, dass du das zuerst angesprochen hast mit im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Das habe ich auch aufgeschrieben, was ich noch weitergeben wollte. Psalm 139, 13 und 14, weil da heißt es im Vers 14 nämlich, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist all das, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Und dass wir immer weiter zu diesem Blick der Erkenntnis kommen, ich glaube, das dürfen wir uns wünschen. Danke, liebe Tini, für deine Zeit und für deinen Blick auf die Schönheit.
Danke. Danke fürs Zuhören.
Sehr, sehr gerne.